HR Info. Himmel und Erde.
Mit Klaus Hofmeister und diesen Themen in der kommenden knappen halben Stunde. Der Papst und die Flüchtlinge. Franziskus gibt den Anti-Trump auf seiner Mexiko-Reise. Flüchtlinge sind keine Gefahr. Die Deutsche Bischofskonferenz verabschiedet kirchliche Leitlinien zum Umgang mit Flüchtlingen. Und zum heutigen UNESCO-Tag der Muttersprache, unser Schwerpunkt am Sonntag, die Kraft der Worte. Wenn der Papst über den Wolken schwebt, im Himmel ganz nah, dann sagt er im Gespräch mit Journalisten gelegentlich Dinge, die dann wieder für Diskussionen sorgen. Auf dem Rückweg von seiner Mexiko-Reise sprach er vor Journalisten über den Zika-Virus und dass er in diesem Ausnahmefall die Verhütung einer Schwangerschaft für erlaubt hält. Diese Relativierung des kirchlichen Verhütungsverbotes für bestimmte Ausnahmefälle hat natürlich für Diskussionen gesorgt. Sie bleibt aber im Grunde für Deutschland ohne Bedeutung, denn die deutschen Bischöfe haben bereits 1968 in der sogenannten Königsteiner Erklärung klargemacht, dass die Enzyklika Humanae Vitae von Paul VI. Insofern relativiert werden muss, als das Ehepaar in Sachen Verhütung und verantworteter Elternschaft ihrem eigenen Gewissen folgen darf. Eine andere schlagzeilenträchtige Bemerkung betraf Donald Trump, den Milliardär, der gerade darum kämpft, republikanischer Präsidentschaftskandidat in den USA zu werden. Ihm sprach der Papst implizit ab, wegen seiner Einstellung zu den Flüchtlingen ein Christ zu sein. Die Frage der Flüchtlinge, die aus Lateinamerika nach den USA wollen, war sowieso eines der stärksten Themen der Mexiko-Reise des Papstes gewesen. Er hatte direkt an der mexikanischen Grenze zu den USA eine Messe gefeiert. Tilman Kleinjung hat ihn dabei beobachtet, hier seine Bewertung dieser Reise.
Wenn es nach Donald Trump ginge, hätte diese Messe nie gelesen werden dürfen, zumindest nicht an diesem Ort. Schon die Tatsache, dass der Papst der mexikanischen Grenzstadt Ciudad Juárez einen Besuch abstattete, empfand der US-amerikanische Präsidentschaftskandidat als Fehler. Franziskus verkenne die Gefahren, die diese Grenze für die USA darstelle. Am liebsten hätte Trump dort, wo Franziskus Gottesdienst feierte, eine Mauer und nicht den löchrigen Maschendrahtzaun, der die Grenze zwischen Mexiko und den Vereinigten Staaten markiert. Ein Zaun ist kein unüberwindbares Hindernis, nicht für die Texaner, die von El Paso aus den Gottesdienst mitverfolgen konnten, und schon gar nicht für hunderttausende Mexikaner und Mittelamerikaner, die Jahr für Jahr versuchen, von der einen auf die andere Seite des Zauns zu kommen. Von Süden nach Norden, zum Leidwesen von Donald Trump. In Papst Franziskus haben diese Menschen, die vor Armut und Gewalt in ihrer Heimat fliehen, ihren stärksten Fürsprecher. Nicht nur an der Grenze in Ciudad Juárez, auch vor Lampedusa und Lesbos. An die Hartherzigen appelliert er, kehrt um, habt ein offenes Herz für die Leidenden und Verfolgten. Papst Franziskus ist der Anti-Trump und in einem hat der populistische Präsidentschaftskandidat ausnahmsweise recht. Dieser Papst ist eine stark politisierende Person. Franziskus ist als Missionar der Barmherzigkeit und des Friedens nach Mexiko gereist. Allein das ist in diesem Land eine politische Botschaft. Barmherzigkeit mit denen, die alles zurücklassen, sich in die Hände von skrupellosen Schleppern begeben und auf den lebensgefährlichen Weg nach Norden machen. Frieden für die, die unter der alltäglichen Gewalt in Mexiko leiden. In vielen Orten ist es nicht möglich, unbeschwert auf die Straße zu gehen. Die Gefahr, entführt, beraubt oder getötet zu werden, ist allgegenwärtig. Die Drogenkartelle haben Mexiko einen Konflikt beschert, den Experten als verdeckten Bürgerkrieg bezeichnen. Die politische Elite des Landes ist leicht korrumpierbar und unfähig, für Sicherheit zu sorgen. Wer gegen die Verhältnisse aufbegehrt, muss um sein Leben fürchten. 43 Studentinnen und Studenten sind vor 1,5 Jahren spurlos verschwunden. Und nicht nur sie. Viele Mexikaner setzen in diesem Klima riesige Erwartungen in diesen Papst, der mit ihrer Lebenssituation bestens vertraut scheint und ihre Sprache spricht. Franziskus hat ihre Hoffnungen nicht enttäuscht und ohne diplomatische Rücksichtnahme die Probleme der Gesellschaft beim Namen genannt. Er durchbricht das Schweigekartell in einem Land, in dem auch kritische Journalisten Gefahr laufen, zu verschwinden. Noch wichtiger, Franziskus nimmt seine eigene Kirche und deren Vertreter in die Pflicht. Der Rückzug hinter Kirchenmauern ist keine Option. Bischöfe und Pfarrer müssen Bescheid wissen, sich einmischen und wenn nötig Partei ergreifen. Auch das gilt nicht nur für Mexiko. Dieser Papst wünscht sich eine Kirche, die aus sich selbst herausgeht und Donald Trump und anderen nicht den Gefallen tut, sich auf feierliche Gottesdienste und fromme Sprüche zu beschränken.
Auch die Deutsche Katholische Bischofskonferenz sieht sich derzeit besonders durch die Flüchtlingskrise herausgefordert. Ein Studientag zu dem Thema und die Verabschiedung von Leitlinien stand im Mittelpunkt ihrer Frühjahrsvollversammlung im Kloster Schöntal in Baden-Württemberg. Von dort berichtet Silke Arning.
Die fertigen Konzepte liegen nicht in der Schublade, auch nicht im Kloster Schöntal. Kardinal Reinhard Marx dämpfte die Erwartungen, die der Diskurs von Kirche, Politik und Wissenschaft geweckt hatte. Für den Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz ist jetzt vor allem wichtig, den Dampf aus der aktuellen Debatte zu nehmen.
Dazu gehört vor allen Dingen auch eine Kultur des Gesprächs, des Miteinanders, wo Polarisierung, Verschärfungen unterbleiben. Anschuldigungen, Schuldzuweisungen, Polemik, die herabsetzt, ganze Gruppen pauschal beurteilt werden, in die eine und die andere Richtung.
Über ihr eigenes Engagement gaben die Bischöfe mit Blick auf das vergangene Jahr Auskunft. 2015 hat die katholische Kirche ihre Mittel für die Flüchtlingshilfe auf 112 Millionen Euro deutlich erhöht. Im Vorjahr waren es rund 73 Millionen gewesen. Rund 1.300 Unterkünfte und Wohnungen konnten von Bistümern, Orden und Gemeinden zusätzlich zur Verfügung gestellt werden. Darüber hinaus hob Kardinal Marx die konkrete Hilfe vor Ort hervor. 5.100 hauptamtliche Mitarbeiter und mehr als 100.000 ehrenamtliche Helfer unterstützten die Flüchtlinge in ihrem Alltag. Dass das Engagement nachgelassen habe, könne er daher nicht feststellen. Und nachdrücklich betonte er, wir haben eine humanitäre Verpflichtung den Flüchtlingen gegenüber.
Man hat den Eindruck gelegentlich, dass diese Menschen, die da sind, eine Bedrohung für uns sind. Das kann doch nicht wahr sein. Die Mutter mit dem Kind, die im Schlauchboot sitzt, im Mittelmeer, die bedroht mich, kann ich nicht erkennen. Waffen bedrohen mich, die Unruhen im Nahen Osten bedrohen mich, zerfallende Staaten bedrohen mich, Hass und Gewalt in unserer Gesellschaft bedrohen mich, aber nicht die Mutter mit dem Kind, die im Schlauchboot sitzt.
Über Obergrenzen wollen die Bischöfe daher auch weiterhin nicht diskutieren. Diese seien mit dem individuellen Recht auf Asyl nicht zu vereinbaren. Im Kloster Schöntal hat die katholische Kirche einen Leitfaden für ihre eigene Flüchtlingsarbeit verabschiedet. Neben grundsätzlichen Rahmenbedingungen haben die Bistümer konkrete Aufgaben formuliert. Der Sonderbeauftragte für Flüchtlingsfragen, Erzbischof Stefan Hesse.
Der Wohnraum als eine ganz wichtige Voraussetzung für die Integration von Menschen, die seelsorgliche Begleitung unter den Menschen, die zu uns kommen, sind auch viele Flüchtlinge, die Christen sind. Und denen wollen wir uns besonders natürlich auch auf pastorale Art und Weise zuwenden. Wir legen einen Schwerpunkt in unseren Bildungseinrichtungen, gerade in den kirchlichen, in unseren eigenen Schulen und Hochschulen, die wir haben, bis hin zur Erwachsenenbildung.
Für die Politik hatten die Bischöfe dann doch noch mahnende Worte bereit. Man habe in der Vergangenheit das Flüchtlingsthema zu lange negiert. Die Flüchtlingsproblematik war schon da, jetzt ist sie nur zu uns gekommen, so Kardinal Reinhard Marx. Für ihn ist Realismus gefragt.
Und da erwarte ich von der Politik, und da wollen wir gerne flankieren, dass sie das auch sagt. Dass sie sagt, da kommen auch finanzielle Herausforderungen auf uns zu. Also die Vorstellung, wir könnten auf einer Insel des Wohlstands hier bleiben, uns abschotten und irgendwie möglichst die Armen uns vom Leibe halten, das ist vorbei.
Flüchtlinge sind keine Gefahr. Die Deutsche Bischofskonferenz verabschiedet kirchliche Leitlinien zum Umgang mit Flüchtlingen. Heute ist der Internationale Tag der Muttersprache, den die UNESCO ausgerufen hat. Er wird seit 2000 jährlich begangen. Von den rund 6000 Sprachen, die heute weltweit gesprochen werden, ist nach Einschätzung der UNESCO rund die Hälfte vom Verschwinden bedroht. Auf diese bedrohte Vielfalt soll der Tag hinweisen. Für uns ist er ein Anlass, einmal über die Sprache an sich nachzudenken und wie sie unsere Identität prägt. Denn Sprache ist ja derzeit ein großes Thema. Wir sagen, ohne Sprache funktioniert die Integration der Flüchtlinge nicht. Aber wie weit der Weg in eine neue Sprache sein kann, das wollen wir auch einmal erkunden. Nicht am Beispiel eines Flüchtlings, der Deutschland, sondern an der Seite von Menschen, die eine dieser schwierigen Flüchtlingssprachen lernen, in diesem Fall das Arabische.
Wir fangen an heute. Claudia, لماذا تدرسين اللغة العربية؟
Der Unterricht beginnt mit einer Fragerunde. Lehrerin Ahlam El-Sayed will von ihren Schülerinnen wissen, weshalb sie Arabisch lernen wollen. Die Motivation ist ganz unterschiedlich. Annette Müller etwa besitzt seit ein paar Jahren ein Sommerhaus im Oman.
Und ja, wenn man sich in einem arabischen Land befindet, dann ist es schon eine Intention, da auch ein bisschen was an Sprache mitzukriegen.
Claudia Al-Yassems Mann ist aus Syrien.
Und dadurch, dass halt die Situation in Syrien so schlecht war, ist auch Familie zu uns gekommen vor 2 Jahren. Und dann habe ich gesagt, also damit du dich mit denen irgendwie auch verständigen kannst, habe ich begonnen, Arabisch zu lernen.
Bei Stefanie Schäfer haben Kletterurlaube in Jordanien das Interesse am Arabischen geweckt.
Und ich wollte einfach mal anfangen mit dem Arabischen, um so ein bisschen überhaupt mich verständigen zu können. Und dann hat sich hier so eine nette Truppe zusammengefunden und dann bin ich dabei geblieben.
Und was, oben drauf auf die Ende? Und das ist ein Chedda. Was bedeutet Chedda? Verdopplung.
Aus 7 Frauen besteht die Runde, 6 Schülerinnen und Lehrerin Ahlam El-Sayed, die aus Ägypten stammt.
Wahidatin, was für eine Vokal das ist?
Talmin. Die arabischen Schriftzeichen lernt man im ersten Schuljahr. Jetzt im zweiten können alle in der Runde schon einfache Texte lesen und verstehen.
Min huma akthara min
Darratiha.
Am schwierigsten, da sind sich alle einig, ist dabei die korrekte Aussprache. Denn im Arabischen werden viele Laute an den Zähnen, aber auch am Gaumen oder im Kehlkopf gebildet.
Das ist hintere Zunge.
Das kann leicht mal Missverständnisse geben, meint Claudia Al-Yassem.
Vielleicht wie bei uns, wenn man Kirsche sagt und Kirche, sind 2 komplett unterschiedliche Wörter. So ähnlich ist das im Arabischen auch, wenn man diese Laute nicht richtig ausspricht, dann kommt das falsche Wort zustande.
Nach 2 Jahren Unterricht und Vokabeln pauken, kann sich Claudia Al-Yassem mit der Familie ihres Mannes inzwischen auf Arabisch aber auch schon ganz gut verständigen.
Ja, doch, das klappt schon ganz gut. Die können natürlich inzwischen auch, die sind ja jetzt seit 2 Jahren da, ganz gut Deutsch. Also sie haben mich da schon abgehängt, aber ich versuche trotzdem dran zu bleiben am Arabischen.
Eine neue Sprache ist eine ganz neue Welt, in der man sich auch erst einmal zurechtfinden muss. Für Flüchtlinge ist das ein wichtiger Schlüssel für ihre Zukunft im Land. Und wir haben mitbekommen, wie schwer der Weg in eine neue Sprache ist, in dieser Reportage von Raphael Stübig gerade. Wir sind in unserer Muttersprache ja ziemlich daheim. Wir kennen uns in ihr aus. Daran erinnern wir am heutigen UNESCO-Tag der Muttersprache. Aber jeder kennt auch Situationen, in der die Sprache und ihre Worte an eine Grenze kommen. Lothar Bauer-Ochse hat darüber mit der Psychologin Daniela Tausch aus Würzburg gesprochen.
Frau Tausch, Sie haben zum Beispiel in der Hospizarbeit viele Menschen auf dem letzten Lebensabschnitt begleitet und auch die Angehörigen in ihrer Trauer. Welche Bedeutung haben eigentlich in so einer schweren Lebenssituation Worte?
Wird ganz unterschiedlich erlebt. Manchmal gibt es so allglatte Worte, die man gelernt hat, wo man weiß, Mensch, die sind richtig, und Angehörige haben dann das Gefühl, da spüre ich den Menschen gar nicht dahinter. Dann ist es vielleicht besser, wir stolpern und sagen, oh, ich bin so betroffen, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, halten ein Stück diese Traurigkeit und Unbeholfenheit miteinander aus. Das ist oft leichter, als wenn es geschliffene Worte sind. Zum Beispiel wissen wir aus der Kommunikationspsychologie, dass der Inhalt der Worte, also die Worte selber, nur 7% ausmachen. Aber da, wo unsere Stimme mitgeht, unsere Gestik, unser Mitgefühl, das ist viel wichtiger. Und ich sage Menschen immer, es ist, stottern Sie lieber, als dass Sie irgendwelche gelernten Worte dahersagen. Und gehen Sie lieber auf den Trauernden zu, als die Straßenseite zu wechseln. Das passiert ja Angehörigen auch oft, dass Menschen, weil sie nicht wissen, oh Gott, was sage ich und wie ist es und was ist richtig, die Straßenseite wechseln, sie gemieden werden, anstatt auf den Menschen zuzugehen und sagen, du, ich hab's gehört, es hat mich so betroffen gemacht und ich weiß gar nicht, was ich sagen soll.
Das Ausweichen, manchmal ja gerade das Thema auch meiden, ist so ein Impuls, aber es gibt ja auch so einen anderen Impuls, wenn Menschen eine schwere Lebenssituation durchmachen oder besonders traurig sind, dass wir ihnen dann eben Mut machen wollen. Und es geht so ein bisschen in die Richtung, es wird schon wieder werden, aber das ist ja oft gerade nicht hilfreich, oder?
Nein, weil der Trauernde das Gefühl hat, der nimmt mich nicht an. Und gerade ein trauernder Mensch kriegt zu viel Ratschläge. Du müsstest das machen, dann wird es dir besser gehen. Den Kleiderschrank ausräumen, dieses und jenes, weil wir es nicht aushalten können. Aber wenn wir dem Trauernden seinen Raum geben für seine Trauer, für seinen Schmerz, für seine Wut, für sein Aufbegehren, dann machen wir ihm letztendlich viel mehr Mut, weil dann etwas entsteht von, ja, da bin ich angenommen. Es ist so, und daraus schöpfen Menschen viel mehr Kraft, als wenn sie sich immer wieder zusammenreißen müssen. Das kostet ja auch wieder Anstrengung. Die trauernde Menschen manchmal nicht haben. Und ich denke, auch bei den Worten fiel mir noch so ein, diese Kondolenzbriefe sind ja ganz wichtig für Trauernde. Also ich kenne es von mir selber, ich habe die nachts ins Bett geholt und habe mir die durchgelesen. Wenn wir in den Kondolenzbriefen Worte für den Schmerz finden, das muss so schmerzlich jetzt für dich sein. Und auch uns an den Verstorbenen erinnern, sind das kleine Schatzkisten für den Weg der Trauer.
Frau Tausch, woran liegt es eigentlich, dass wir gerade in so intensiven Momenten von Trauer und Schmerz oft das Gefühl haben, uns fehlen die Worte? Sie haben ja auch gesagt, man kommt so ins Stottern. Und ist das eigentlich schlimm, wenn uns die Worte fehlen?
Ich finde es nicht. Ich finde es viel aufrichtiger. Ich denke, es ist noch nicht mal nur bei den intensiven Momenten des Schmerzes. Es ist ja auch bei den intensivsten Momenten der Freude. Da wissen wir es auch nicht. Da erwarten wir es vielleicht auch nicht so. Aber ich glaube, diese intensivsten Gefühle lassen sich, so wie Sie es am Anfang sagten, da sind die Worte so banal dagegen. Gegen die Dimension des Gefühls. Und vielleicht ist es manchmal viel angemessener zu schweigen und man schaut sich an oder man berührt sich und schweigt miteinander und spürt die Nähe, das Verbundensein. Letztendlich ist es ja das Verbundensein in dem Moment dann.
Daniela Tausch, Psychologin und Expertin für die Begleitung von Menschen in Sterbeprozessen, war das im Gespräch mit Lothar Bauer-Ochse. Am UNESCO-Tag der Muttersprache kümmern wir uns in der Sendung Himmel und Erde um die Kraft der Worte. Und da lohnt sich ein Blick auch in unsere aktuellen politischen Auseinandersetzungen. Denn da gibt es Worte, die zu Machtworten werden und die ganze Debatten prägen und bestimmen, nicht immer nur zum Positiven. Unsere Berlin-Korrespondentin Sabine Müller hat dafür ein paar Beispiele gesammelt.
Der alte CDU-Fuchs Heiner Geißler hat mal gesagt, wer die Begriffe besetzt, besetzt die Köpfe. Oder anders gesagt, wer die Wortwahl in einer Debatte prägt, hat die Debatte schon halb gewonnen. Beispiel Angela Merkel auf dem CDU-Parteitag 2007.
Hier ist die Mitte. Hier in der Mitte sind wir und nur wir.
Etwa 3 Dutzend Mal beschwor die Kanzlerin die Mitte und plötzlich war die CDU neu verortet. Merkel hatte mit dem Begriff sozusagen gleich politischen Boden besetzt. Manchmal reicht schnöde Wiederholung, um die Deutungshoheit zu gewinnen. Meist muss man sich ein bisschen mehr anstrengen und neue Kampfbegriffe prägen. Wie etwa die Gegner des Betreuungsgeldes, das inzwischen fast bekannter ist als
Herdprämie.
Ein perfekter Kampfbegriff, kurz, knackig, einprägsam auf den Punkt. Das Betreuungsgeld kam zwar trotzdem, aber immerhin das Herdgeschmäckle blieb haften. Apropos Haft, mit diesem warnenden Schlachtruf
Massenhaftanstalten
zog die SPD in den Kampf gegen die Transitzonen, die die CSU in der Flüchtlingskrise forderte. Und die Sozialdemokraten siegten, zumindest was die Benennung anging und ein bisschen auch bei der inhaltlichen Ausgestaltung. Wie warnende Worte Kopfkino in Gang setzen, zeigte Finanzminister Wolfgang Schäuble mit diesen Sätzen zum Flüchtlingsandrang.
Eine Lawine kann man auslösen, wenn irgendein etwas unvorsichtiger Skifahrer oben in den Hang geht und ein bisschen Schnee in Bewegung setzt. Ob wir schon in dem Stadium sind, wo die Lawine im Tal unten angekommen ist, oder ob wir in dem Stadium im oberen Drittel des Hangs sind, weiß ich nicht.
Schäuble bekam reichlich Gegenwind. Gar nicht so sehr, weil viele vermuteten, er habe mit dem unvorsichtigen Skifahrer Angela Merkel gemeint, sondern wegen seines Vergleichs von Menschen in Not mit einer Naturkatastrophe. Deshalb ist auch der Begriff Flüchtlingsstrom nicht besonders beliebt. Aber manches prägt sich eben schnell ein. In der Griechenland-Krise zum Beispiel kam irgendwann fast kein deutscher Politiker mehr ohne diesen Satz aus.
Griechenland bekommt die nächste Hilfstranche nur, wenn es seine Hausaufgaben macht.
Die Griechen müssen ihre Hausaufgaben machen. Wer das hört, dem ist doch gleich klar, wer hier der faule, böse Bube ist. Die Stimmung in der Debatte war spätestens damit geprägt.
HR Info. Himmel und Erde.
Die Sprache, das ist das Haus, in dem wir alle wohnen. Und da gibt es eine große Vielfalt. 6000 Sprachen zählt die UNESCO auf diesem Planeten, die es zu bewahren und zu schützen gilt. Aber ist Sprache nur etwas, das dem Menschen zu eigen ist? Ja, im Prinzip wohl, aber HR-Wissenschaftsredakteur Karl-Heinz Wellmann hat ein paar interessante Dinge über die Sprache der Tiere für uns zusammengetragen. Er ist von Hause aus Biologe und Verhaltensforscher und dazu mein Gesprächspartner. Herr Wellmann, man muss Sprache natürlich bei diesem Thema etwas weiter fassen als die Sprache mit Worten. Wenn man also zum Beispiel die Gebärdensprache mit einbezieht, wie sieht es denn dann in der Natur aus? Gibt es auch Tiere, die sprechen können?
Es gibt Menschen, die mit Tieren gesprochen haben. Ja, ich habe einen mal interviewt hier im Hessischen Rundfunk sogar. Roger Fouts war das. Der hat Anfang der 60er und in den 70er Jahren Schimpansen trainiert auf die American Sign Language, also diese amerikanische Zeichensprache für Taubstumme. Mhm. Und die Schimpansen haben einige Dutzend Wörter wirklich gestikulieren können und konnten sich mit ihrem Trainer auch wirklich unterhalten. Und zwar, das ging so weit, dass sie Wenn-Dann-Beziehungen verstanden und umgesetzt haben. Also wenn du diese Puppe aufräumst aufs Regal, dann bekommst du als Belohnung eine Banane. Das hat das Tier dann gemacht, der Affe, der Schimpansin Washo war das gewesen. Oder die Washo, diese Schimpansin, war im Zoo gewesen und hat versucht, mit ihren Gesten andere Affen anzusprechen. Und das funktionierte nicht. Und hat sie blöder Affe gesagt. Also sie hat ein Schimpfwort sozusagen für Unlust und für Affe gehabt und hat wirklich angemessen reagiert. Sie hat letztendlich auch ihrem eigenen Baby das Sprechen mit Zeichensprache beigebracht und hat sich in der Tierhaltung, in der sie war, kam immer mal Besuche. Und als eine Gruppe von taubstummen Kindern vorbeikam, die dann mit Gesten gearbeitet hat, mit denen hat sie spontan Kontakt aufgenommen. Also da ist bei Schimpansen, muss man sagen, ist die Fähigkeit zu sprechen in einer Weise, naja, wie 3-4-jährige Kinder vorhanden.
Ja, und wie ist das dann bei den Hunden, Herr Wellmann? Bei denen ist es ja fast sprichwörtlich geworden, dass die aufs Wort hören. Wie ist das zu verstehen?
Es gibt einzelne Hunde, die wirklich massiv auf Wörter hören. Es gibt einen Hund, der in der Lage ist, weit über 100 Puppen, unterschiedliche Puppen, also Figuren, ja, zu holen aus einem Nachbarzimmer. Das ist in Experimenten wirklich nachgewiesen worden, dass er nicht nur sozusagen durch irgendeinen Trick von der Halterin dazu gebracht wird, sondern wenn man sagt, hol das Krokodil, dann läuft er ins Nachbarzimmer und holt die Krokodilpuppe. Und wenn man sage, hol die schwarze Puppe, dann holt er die andere Puppe. Also das funktioniert, aber das sind Ausnahmeerscheinungen. Was Besonderes ist bei Hunden generell, ist, dass sie, und das gehört zur Kommunikation natürlich auch dazu, dass sie auf Zeichen reagieren. Das hat jeder schon erlebt, wenn man nach links zeigt, wo das Futter steht, da geht der Hund hin. Das machen Wölfe beispielsweise nicht. Die reagieren nicht so drauf. Und von Schimpansen weiß man es auch, dass sie auf solche Zeichen nicht reagieren. Da haben wir also im Laufe der Evolution des Hundes, vom Wolf zum Hund, ihnen etwas angezüchtet, was sehr menschlich ist, nämlich auf Zeichen zu reagieren.
Die menschliche Sprache ist in der Welt der Lebewesen schon etwas Besonderes. Aber der Mensch ist durchaus nicht das einzige Lebewesen, das mit anderen kommunizieren und sich verständlich machen kann. Vielen Dank, das war Karl-Heinz Wellmann aus der hr-Wissenschaftsredaktion mit einem faszinierenden Einblick in die Sprache der Tiere zum heutigen UNESCO-Tag der Muttersprache. Und das war unser kleiner Sonntagsschwerpunkt aus diesem Anlass über die Kraft der Worte. Und nun noch zu unserem letzten Thema. Ein Kunstwerk der besonderen Art ist derzeit in der Heiligkreuzkirche in Frankfurt zu sehen. Es ist ein Altar, der die biblischen Geschichten über den Leidensweg von Jesus Christus darstellt. Diesen sogenannten Passionsaltar hat der bayerische Künstler Bernhard Apfel gemeinsam mit Strafgefangenen geschaffen. Reporterin Anna Magel hat mit dem Künstler gesprochen und sich das Werk angeschaut.
Nur die Füße Jesu am Kreuz, durchbohrt von einem Nagel. Das wohl zentrale Schnitzbild des meterhohen Flügelaltars. Darauf sind auch bunte Malereien und aufwendige Schnitzfiguren. Das Kunstwerk steht mitten in der Frankfurter Heiligkreuzkirche und zeigt auf 8 Holztafeln den Leidensweg Jesu, vom letzten Abendmahl bis hin zur Kreuzigung und Auferstehung. Der bayerische Künstler Bernhard Apfel fertigte den Passionsaltar an. Und obwohl er selbst kein gläubiger Christ ist, faszinieren ihn die Geschichten der Bibel.
Kunst und speziell die Bildhauerkunst ist ja aus dem kirchlichen Bereich entstanden. Diese Storys, wie sie im Alten Testament zum Beispiel sind, also da ist ja nun was dahinter. Gell? Da gibt es so viele Anhaltspunkte, wo man sagt, Mensch, darf ich mal ein Bild daraus? Gell? Das war mein Lebenswunsch, einmal einen Passionsaltar oder einen Flügelaltar zu machen.
Vor 4 Jahren erfüllte sich dieser Lebenswunsch. Für die Jesuitenkirche in Heidelberg sollte der Künstler einen Passionsaltar anfertigen, und zwar gemeinsam mit Häftlingen. Keine leichte Aufgabe, sagt Bernhard Apfel. Denn die Schnitzereien zum Beispiel können Laien unmöglich übernehmen. Der Künstler fertigte also in seiner Werkstatt zunächst 8 Tafeln aus Kiefernholz an. Diese gestaltete er auf der Vorderseite mit bunten Farben und geschnitzten Figuren. Danach verbrachte er 4 Nachmittage in der JVA Heidelberg, um mit den Gefangenen die Rückseiten der Tafeln zu bemalen.
Es war recht lustig, bei den Männern war es sehr lustig. Und so haben wir recht Gaudi gehabt. Bei den Frauen war es ein bisschen deprimierender, wenn die Frauen dann sagen, ich möchte mein Kind mal wieder sehen. Und das war genau auch noch während der Weihnachtszeit, also 2011. Und ja, ich werde die also nie vergessen.
Die Häftlinge sollten auf den Altartafeln das ausdrücken, was sie persönlich mit den Themen Gefangenschaft, Kreuzigung oder Auferstehung verbinden. Sie schrieben zum Beispiel Gesetzesparagraphen auf, gegen die sie verstoßen hatten, und malten eine Mauer mit Stacheldraht.
Mich fasziniert schon auch daran, dass sich die Gefangenen mit dem Thema der Karwoche auseinandergesetzt haben und das auf ihr eigenes Leben bezogen haben. Also dass Glaube nichts Abgehobenes ist, sondern tatsächlich ganz nah bei uns.
Schwester Christina Wolf vom katholischen Zentrum Heiligkreuz in Frankfurt hatte die Idee, den Passionsaltar in die Mainmetropole zu holen. Dass sein Kunstwerk schon durch ganz Deutschland reiste und nicht nur in katholischen, sondern auch evangelischen Kirchen zu sehen war, ehrt Bernhard Apfel.
Als Künstler will man sich herzeigen. Man ist ein kleiner verkappter Exhibitionist. Und was mich am meisten freut, dass dieser Altar sich durch beide Konfessionen bewegt hat. Weil ich finde es immer noch einen furchtbaren Blödsinn, dass beide Kirchen in der heutigen Zeit getrennt sind.
Das war ein Beitrag von Anna Magel. Und das war's hier in HR Info Himmel und Erde mit Klaus Hofmeister. Ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag.